Wir schauen auf das Kinojahr 2025. Es sind ja unfassbar viele Filme angelaufen. Ich habe einen Bruchteil davon geschafft. Allein in den Herbstmonaten waren es zum Teil mehr als 30 Filme in einer Woche. Wie will man das überhaupt auf die Reihe kriegen? Ein Großteil davon hat auf jeden Fall Anke Sterneborg gesehen, unsere Filmkritikerin hier auf Radio 3. Hallo, guten Morgen, Anke.
Guten Morgen.
Ja, wir müssen jetzt als erstes mal auf einen Film schauen, dessen, muss ich zugeben, dessen Plakat, dessen Werbung mich überhaupt nicht anmacht, ihn zu sehen. Aber er dominiert seit mindestens 10 Tagen die Kinos. Avatar 3, Fire and Ash.
Diese Welt umfasst so viel mehr, als ihr es euch vorstellen könnt.
Ja, so viel mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Anke, was sagst du? Gilt das für den ganzen Film?
Ja, das stimmt. Das ist wirklich so ein bisschen wie ein ausgedehnter Ausflug in die magische Wunderwelt dieses fiktiven Planeten Pandora. Ich finde, als Film ist der jetzt nicht ganz erhaben über Kritik, aber visuell ist es schon wieder völlig überwältigend und berückend. Träumen mit offenen Augen nennt James Cameron die Erfahrung dieser Filme mit wirklich immer wieder noch nie gesehenen Bildern. Und ich fand da ganz besonders schön diese filigranen Handelsluftschiffe der Navi. Die sind aus so einem Geflecht von Tauen gewoben und werden von einer organischen, mit Adern durchzogenen, schwebenden Blase getragen und dann von wendigen Rochen durch die Lüfte gezogen. Also wer Lust hat, den Zauber dieses Films noch so ein bisschen zu vertiefen, dem sei das Buch The Making of Avatar empfohlen. Da kann man nämlich diese einzelnen Kreaturen und Szenen, die im Film immer nur viel zu kurz zu sehen sind, noch mal ein bisschen genauer anschauen und was über die Entstehung erfahren. Und James Cameron hat ja wieder recht behalten, denn der neue Avatar hat den besten Start in Nach-Corona-Zeiten hingelegt und schickt sich an, alle Rekorde zu brechen, womit dann auch der Weg frei ist für Teil 4.
Okay, vielleicht. Wenn du es so erzählst, dann habe ich vielleicht doch Lust, ihn zu sehen. Ja. Aber was gab es denn noch im US-amerikanischen Kino?
Ja, für mich war One Battle After Another von P.T. Anderson noch ein echtes Highlight. Das ist eine lose Adaption von Thomas Pynchons Roman Vineland, auch fast 3 Stunden lang, beginnt als spannender Aktivismus-Thriller, wandelt sich dann zur Geschichte über einen Vater und eine Tochter im Underground, die dann in so einer dramatischen Jagd und Flucht von seiner Vergangenheit wieder eingeholt werden. Das ist ein bissiger und trotzdem aber überraschenderweise immer wieder auch ein bisschen komischer Kommentar zum Zustand Amerikas und der Welt. Und Leonardo DiCaprio zieht da mal wieder alle Register seiner Schauspielkunst. Läuft immer mal wieder im Kino, sehr zu empfehlen, auch auf Streaming-Diensten verfügbar. Und dann noch einen, der besorgniserregende Zustand der Welt spiegelt sich nämlich auch im neuen Film von Catherine Bigelow, House of Dynamite. Da spielt sie in 3 Akten aus 3 Perspektiven und auf wirklich nervenaufreibend realistische Weise ein Albtraum-Szenario für den Beginn des 3. Weltkriegs durch, mit Idris Elba als amerikanischer Präsident, der auf einen Nuklearangriff reagieren muss, der die Stadt Chicago auslöscht. Also echtes Adrenalinkino und dabei beunruhigend realistisch.
Okay. Kommen wir zum deutschen Kino. Da hat sich ja auch eine ganze Menge getan in diesem Jahr. Sogar auf der Shortlist für den Auslands-Oscar stehen wir mit Mascha Schilinskis In die Sonne schauen.
Wenn ich versuche, mich an diesen einen Sommer zu erinnern, dann frage ich mich immer, was Nelly wohl zuletzt gesehen hat. Und ob mir irgendetwas hätte auffallen müssen.
Wenn ich mich richtig erinnere, Anke, hat der dich auch ziemlich beeindruckt, oder?
Ja, ganz besonders durch die suggestive Erzählweise. Das klingt ja hier schon so ein bisschen an. Statt einer Handlung chronologisch zu folgen, verwebt Mascha Schilinski über 4 Zeiten hinweg 4 Erzählstränge zu so einem vielstimmigen Mosaik mit feinem Gespür für die alltäglichen Verrichtungen auf einem Bauernhof. Da wird viel mit Geräuschen und Musik erzählt. Durch den Querblick werden sich wiederholende Muster sichtbar, dachte gerade, da war irgendwas zu viel drin. Und weil es sich um 4 junge Mädchen und Frauen handelt, geht es dann unweigerlich auch um Gewaltstrukturen, um Diskriminierung und Unterdrückung. Hoffentlich nicht zu kompliziert und suggestiv für die Oscars, wir hoffen. Aber auch sonst, finde ich, gab es viele interessante deutsche Filme. Jetzt einfach nochmal rausgegriffen, Leonie Benesch, die hat uns 2-mal auf so einen ziemlich extremen Arbeitsplatz mitgenommen. In Tim Fehlbaums September 5 war sie im Team der Sportjournalisten, die über das Olympia-Attentat berichten. Und in Helden tauchte sie in den Adrenalinalltag einer Krankenschwester im, ja, wir wissen es alle, notorisch unterbesetzten Krankenhaus ein.
Kantonsspital, dritter Stock, Florian Lind.
Herr Hungerbühler kann bei uns abgeholt werden.
Ich will nach Hause.
Morgen können Sie nach Hause gehen. Jetzt ist Zeit, sich auszuruhen.
Ja, hier, Florian, dritter Stock. Frau Lauber, ich habe Sie nicht vergessen, ja?
Ich glaube, Ihnen geht's nicht so gut.
Herr Loy, ich bin gleich bei Ihnen, ja? Ich komme nachher gleich zu Ihnen.
Können Sie nicht bitte zuerst das Schmerzmittel bringen?
Bin gleich wieder da.
Ja, man wird ganz atemlos. Es ist irgendwie wie ein Sport, ein Hindernislauf, den die da erledigen muss. Es gab aber auch wunderbar leise erzählte Filme, wie etwa die subversive Familien-Tragikomödie Was Marielle weiß, die auf der Berlinale lief, über eine Teenager-Tochter, die nach einer Ohrfeige alles hört, was ihre Eltern sagen. Ziemlich verrücktes Gedankenspiel. Und was mich auch noch sehr beeindruckt hat, war das leise Ehedrama und dann passiert das Leben mit Anke Engelke und Ulrich Tucker. Also alles in allem, auch in Deutschland, eine große Bandbreite.
Eine große Bandbreite. Bis jetzt gab es relativ viel Lob. Gab es auch was, wo du gedacht hast, naja.
Ja, nicht. Was ich persönlich... Ja, muss nicht. Dachte ich, hatte ich fast vorher schon befürchtet. Persönlich enttäuschend und völlig überflüssig fand ich das Kanu des Manitou von und mit Bully Herbig. Fast ein Vierteljahrhundert später versuchte er da an seinen Western-Parodie-Erfolg der Schuh des Manitou anzuknöpfen. Mal abgesehen von ein paar kleinen witzigen Momenten fand ich das schon ziemlich abgestanden. Also wie so eine Komödie in Zeitlupe. Die Kritiker waren sich da ziemlich einig, aber mehr als 6 Millionen Zuschauer hat er dann doch in die deutschsprachigen Kinos gelockt.
Ich habe auch dazu gehört und habe sehr herzlich gelacht. Okay, aber es war nur einer der wenigen Filme, die ich gesehen habe. Gab es für dich eigentlich, ich meine, du siehst ja wirklich sehr viele Filme und viele werden groß angepriesen. Trotzdem, gab es für dich auch noch so richtig große Überraschungen?
Ja, das wünscht man sich natürlich immer, noch mal so weggepustet zu werden, wie das Publikum des Godards außer Atem 1960 zum ersten Mal gesehen hat oder auch die Offenbarung, die 1999 der erste Matrix-Film war. Also Filme, die das Weltbild erschüttern, die Kinoregeln brechen. Und da gab's für mich wirklich 3 sehr unterschiedliche herausragende Filme im letzten Jahr. Zunächst mal der spanische Film Sirat von Oliver Lasch. Olivier Lasch heißt er, glaube ich, ist eine selten intensive, geradezu physische Kinogrenzerfahrung über einen Vater und Sohn, die auf der Suche nach ihrer Tochter und Schwester in die fremde Welt der Wüstenraver in Marokko eintauchen. Also das ist wirklich ein existenzieller, intensiver Rausch mit einem geradezu physisch wirkenden, wummernden Soundtrack. Eigentlich gar nicht meine Welt, aber in der Form echt beeindruckend. Und ein weiteres intensives Highlight war für mich die alles verzehrende Liebesgeschichte des französischen Films Beating Hearts im Originaltitel L'amour ouf. Da steckt ziemlich viel drin von der Überforderung, Erschöpfung, Atemlosigkeit, verrückter Liebe gegen jede Wahrscheinlichkeit. Und der Film von Gilles Lelouch, der strotzt nur so vor ungestümer, wilder Energie, mit originellen visuellen Ideen. Also fast 3 Stunden lang wird man da im Rhythmus seines wildschlagenden Herzens mitgerissen. Und dann last but not least, nochmal was ganz anderes, eine wirklich besondere Dokumentation, Gaucho Gaucho, der hat uns in die entlegenen kargen Landschaften im Norden Argentiniens geführt, zu den traditionellen Cowboys Lateinamerikas, quasi Cinema Verité mit hohem filmpoetischen Anspruch. Das waren erlesen schwarz-weiße Tableaus, von denen man sich jedes, oder ich mir zumindest, jedes einzelne am liebsten gerahmt und an die Wand gehängt hätte.
Das sind ja schon tolle Überraschungen. Es gibt ja auch immer noch so Magic Moments aus in Filmen. Hattest du auch so einen Magic Moment?
Ja, das ist für mich die absolut magische Musical-Szene im Zentrum der Stephen King-Verfilmung The Life of Chuck. Da wird so ein ganz durchschnittlicher Buchhaltertyp in den Sog der Drums einer Straßenmusikerin gezogen und in so einer Mischung von Jazz, Swing, Samba, Cha-Cha-Cha, Bossa Nova und ein bisschen Michael Jacksons Moonwalk. Und da beginnt Tom Hiddleston dann in mitreißender Eleganz zu tanzen und fordert auch noch eine Passantin zum Tanz auf.
Come on, little sister. Let's dance.
Dance! Yeah!
Alicia, I got you.
Ja, man merkt's. Also Tom Hiddleston kann es da wirklich mühelos mit den größten Musical-Momenten von Fred Astaire aufnehmen. Also für mich eine Szene für die Kinoewigkeit.
Mensch, Anke, vielen Dank für diese vielen, vielen Kinoeindrücke, die du uns noch mitgibst. Ich habe einiges mitgenommen und meine Filme, die ich noch gesehen habe, waren jetzt nicht dabei, weil so viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Und alle Filme kann man eben auch nicht in einem Gespräch besprechen. Aber du hast schon wirklich echt viel gesehen und uns gute Tipps mitgegeben. Vielen Dank.
Gerne.